Ich ging meine Wege. Ich ging sehr selbstsicher und bewusst. Ich dachte immer voraus, wohin der Weg gehen sollte, mein Weg, bis eines Tages der Weg aufhörte, einfach nicht weiter ging. Keinen Wegweiser gab es da, und am Ende meines Weges nahm einer mich an der Hand und sagte, ich bin's, komm mit mir. Ich habe lange auf dich gewartet. Amen. Samuel würde dann ein Richter und er herrschte, die Richter herrschen entweder 20 oder 40 Jahre. 40 ist eine vollständige biblische Zahl, historische Zahl, die durch die ganze Bibel läuft. Es gibt bestimmte Zahlen von Wichtigkeit. Der Zahl 7 hat mit Schöpfung zu tun, das hat auch im Neuen Testament mit Schöpfung zu tun. Zum Beispiel bei der Verspeisung der 5000. Niemand lacht, ja, die eine kennt mich, ja. Die Pferd, das habe ich einmal abgekündigt in die Gemeinde. Nächstes Mal werden wir die Verspeisung der 5000 behandeln, ja. Und habe ein Buch geschrieben zu dieser Thema, die Verspeisung der 5000, da war 5 Brot und 2 Fische, 7. Ein Schöpfungswunder wird stattfinden. Bei der Auferweckung der Lazarus oder bei Jairus' Tochter auch, 7 Menschen sind dabei bei der Auferweckung. Es hat mit Schöpfung zu tun. 10 bedeutet Gerechte und Ungerechte. Der Zahl kippt ständig hin zu die 10 Ungerechte, die 10 Stämme, die verloren gehen, gegen die 2, die da bis dann intakt bleibt. Aus eine kommt Jesus, aus die andere Paulus, Judah, der Größte, und Benjamin, der Kleinste. Aus Benjamin kommt nachher Saul, mit wem wir jetzt zu tun haben. Diese 10 geht zurück zu die 10, die Israel das Land nicht übernehmen wollen, und die 2 richtige, Josua und Kaleb, die das übernehmen wollen. 10 geht hin und her zwischen Gerechte und Ungerechte. Geht ständig hin und her durch die Bibel. Die Zahl 22, eine zentrale Zahl, das sind die Buchstaben der hebräischen Alphabet. Psalm 22, Vers 22, die Wende am Kreuz, du hast mich erhört, in die richtige Luther-Übersetzung. 22 Kapitel in Offenbarung endet mit Vers 21, gar nichts darf hingefügt werden zu Gottes Wort, denn 22, 22 ist die Wiederkunft unseres Herrn und die vollständige, zweitmalige Erfüllung des ganzen Schrift. 40, eine gesamte historische Zahl. 40 Tage und Nächte regnet es. David und Salomo, beide sind 40 Jahre König. Israel geht 40 Jahre durch die Wüste. Jesus 40 Tage in die Versuchung. Elias 40 Tage unterwegs zum Horeb und so weiter. Ein gesamter historischer Abschnitt. Und diese Zahl bei den Richter, die entweder herrschen 40 Jahre oder manchmal wie hier am Ende, denn das ist die Ende der Richterzeit, nur 20 Jahre wie Samuel. Samuel ist berufen, Israel als Einheit wiederherzustellen. Wenn Sie lesen Samuel 7, die wir nicht heute behandeln, aber das soll man kennen, das kommt alles in ein Buch in ein Jahr heraus, diese Samuel-Geschehen. Wenn Sie das genau lesen, Sie merken, das ganze Volk Israel wird wiederhergestellt. Wo am Ende des Richterbuchs selbst, jede ist für sich, jede Stamm und jede Person. Das Volk als Ganzes ist wiederhergestellt durch seine Herrschaft. Und die Philister, die Hauptfeind, sind ständig besiegt werden. Dieses Problem kommt immer wieder vor, wie das Problem bei Baaldienst, kommt immer wieder durch das ganze Alte Testament vor. Aber Samuel hat die Herrschaft der Philister gebrochen und der Weg wird da gezeigt. Der Weg zu der Einheit Israel, der Sieg Israel gegen den letzten Feind. Und das geht alles dann Richtung David und dann der Sohn Davids Richtung Jesus. Aber jetzt kommen wir zu dieser sehr merkwürdigen zwiespältiges Thema. Israel begehrt einen König. Wir haben das gestern Abend, wer war nicht gestern Abend da? Das ist kein Schuldbekenntnis, aber ich will nur sehen. Ja, nur ein paar, ich brauche dann das nicht alles abrollen, ausrollen, durchrollen, zurollen. Ich weiß nicht, Deutsch ist so eine schwere Sprache, ja? Ja, ja. Wie dieser Auflauf, Zulauf, Mitlauf, Durchlauf, ja, das ist eine sehr schwere Sprache. Das ist ein sehr zentrales Thema in der Bibel, dass Gott selbst der König Israel ist. Er gibt Israel keinen König, sondern Richter. Und die richten Recht, Torah, Recht und Gewalt, Macht unter seiner Herrschaft. Aber immer wieder kommt vor, wir wollen wie die Heiden. Steht deutlich geschrieben, wir wollen wie die Heiden, wir wollen wie die anderen Völker sein. Man hört das heute in Israel. Wir wollen wie die Heiden, wir wollen wie die anderen Völker sein. Zynismus. Wir wollen, dass Horen da sind und Diebe im Lande. Wir Juden sind nicht besser, wir sind wie alle anderen Völker. Wir wollen nicht auserwählt werden, denn Auserwählt hat mit Auschwitz, hat mit Leiden zu tun. Wer will das? Wir wollen nicht auserwählt. Israel ruft gegen seine eigene Berufung. Tun wir Christen das nicht häufig? Dass wir sträuben gegen, was Gott von uns haben will. Wir wollen uns austoben, wir wollen uns leben wie die Welt. Da spricht immer eine in uns. Und dann die andere spricht, nein, du gehörst Jesus, du gehst einen anderen Weg. Das ist nicht anders als die Erwählung Israel. Die sind zwei Bunde und beide haben dieses auf jeden Fall und viel mehr gemeinsam. Nicht der Wege der Welt, sondern Gottes Wege. Israel ruft nach einem König, Gott warnt. Ich habe über die Fabel der Bäume im Richterbuch, das ist ein zentrales Kapitel hier, wo alle die Bäume, die säftige, die große Bäume gefragt, ob sie herrschen wollen über die andere. Und jeder lehnt das ab. Und dann wird der Dornbusch, der niedrigste, und der wird König sein. Mose sieht Gott in Dornbusch, in Dornstrauch. Dieser Richterbuch, Dornbusch, der wahre König, und Jesus trägt ein Dornkrone. Das ganze Alte Testament redet von Jesus Christus. Und je tiefer sie das merken, je tiefer ihr Glaube das wird. Und je mehr sie ein neutestamentlicher Christ sind, ohne die alttestamentliche Hintergrund, je leichter sie jeder Zeitgeist und jede Irrlehre ausgeliefert sein werden. Das ist die Geschichte der Christenheit. Immer wenn der Alte Testament tief und neu verstanden werden, wie Luther ihn verstanden, dann kommt eine Erneuerung. Erweckung kommt über das Alte. Vertiefung kommt über das Alte. Gehalt kommt über das Alte, denn das ist Jesus Selbstverständnis. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Israel hat nebenan das gelernt. Nicht nur wir Christen. Jesus Christus herrscht als König. Er starb als Judenkönig, nicht wahr? Er wird angebetet von Heiden aus dem Osten. Er wird nicht angebetet als Heidenheiland, sondern als Judenkönig am Anfang seiner Laufbahn von den Heiden. Geht durch das ganze Land, zu zeigen, dieses Land gehört mir. Und dann starb er als Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Aber wissen Sie, wie dieses Weg mit Israel geht? Das wissen sehr wenig Christen. Israel weiß auch über ihr König. Und das ist die Schmückung zum Torah, der Allerheiligste. Kreuz steht an Stelle von Torah in unser Gottesdienst mit vollem Recht. Und die Ausschmückung, sie die Schmückung ein König. Unser König ist Gottes Gerechtigkeit. Aber wir Christen wissen mehr und tiefer, was Gottes Gerechtigkeit ist. Denn Jesus machte Gottes Gerechtigkeit, das Gesetz Moses, zum Zentrum seiner Bergpredigt. Und er definiert die Gerechtigkeit Gottes im Geist, wie Jeremia und Ezekiel voraussehen, bis ins Herzen. Er definiert, was Gott haben will. Und das ganze Bergpredigt ist ein Satz. Alles sonst ist Rahmen. Ihr müsst vollkommen wie Gott sein. Jesus verlangt Vollkommenheit. Das ist, was Gott verlangt im Geist. Bergpredigt ist Jesu eigener Auftrag zu erfüllen für uns. Es ist vollbracht. Keiner von uns ist vollkommen. Niemals hat ein Prophet Vollkommenheit verlangt. Ich kenne die Prophetie, ich habe viele Bücher über die Prophetie geschrieben. Niemals hat ein Prophet das verlangt. Ein Prophet kann nur verlangen, was er selbst erfüllen kann. Jesus verlangt Vollkommenheit. Er muss vollkommen wie Gott sein. Das bedeutet, entweder ist Jesus Gott oder die schlimmste Gotteslästerung in der Geschichte Israel. Nicht wie heute, modern, ein guter Mensch, ein Prophet, ein besonderes Beispiel. Entweder oder. Nicht irgendwas dazwischen. Er brachte das Gesetz der Stille, das Schabbatgesetz, links und rechts. Und am schlimmsten brach er das, als sein Junge Hunger haben. Ziemlich Anfang Markus 2 oder 3. Das bedeutet, wir gehen nach Hause zu essen, was vorbereitet. Niemand nimmt von die Früchte der Felder zum Schabbat. Und Jesus sagt, isst. Und die modernen Theologen sagen, Mitmenschlichkeit, Quatsch, die haben keine Ahnung, was das ist. Das ist Gotteslästerung im schlimmsten Grad. Das bedeutet, ich bin der Herr der Schöpfung. Das gehört mir. Ich bin der Vermittler der Schöpfung, Gottes Ruhe. Der siebte Tag. Nimm, weil das gehört mir. Und dann heilt er einen Griechbrüchigen, der kommt da oben durch ein Dach, ohne Gottvater die Ehre zu geben. Das ist Blasphemie im höchsten Grad. Ich spreche dir frei von deiner Schuld. Die Schriftgelehrten und Pharisäer verstehen ihn viel besser als die modernen Theologen. Die wissen, er stellt sich ständig an Gottes Stelle. Entweder ist er Gott oder ein Gotteslästerer. Natürlich, die Schriftgelehrten und Pharisäer sehen ihn als Gotteslästerer. Das ist ihre große Schuld und Problem. Aber viele unserer Theologen verstehen ihn überhaupt nicht, wer er ist. Sie wissen nicht, dass er ständig sich an Gottes Stelle gesetzt hat. Der Tempel. Dieser Tempel wird vernichtet sein. Und ich baue die wieder in 3 Tagen auf. Zu sagen, dass der Tempel zerstört, das hat Jeremia, das hat ihm 4 Probleme gekostet, nicht wahr? Aber ich baue die wieder in 3 Tagen wieder auf. Immer wieder sagt er das. Das ist ein Hauptgrund, warum er gekreuzigt ist. Das ist Blasphemie im höchsten Grad. Kreuz zur Auferstehung, die 3 Tage der neue Tempel Gottes. So wir wissen noch viel besser als Israel, wer die Gerechtigkeit Gottes ist. Der endgültige Ausleger des Gesetzes Mose sagte euch, ich aber sage euch, und wer das erfüllt hat. Und wir wissen, wer dieser endgültige König ist. Israel lebt diese Kenntnis entgegen. Das werden sie nur wissen, wenn Jesus wiederkommt, zu unserer Zeit. Niemand weiß Tag oder Stunde. Wenn sie ihn annehmen werden, den sie durchbohrt haben, gekreuzigt haben, und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Zachariah 12, Vers 10. Als aber Samuel alt geworden war, interessant, 3 von den 4 Texten, die wir auslegen, haben mit einem alten Mann zu tun. Das ist auch wichtig für uns. Wenn wir älter sind im Schwabenland, man sagt, mit 40 hat man das Schwabenalter erreicht und mit 50 das Schmerzensalter. So habe ich erlebt in die Dusche. Mit 50 Jahre alt dusche ich und plötzlich kommt der Hexenschuss, der erste mit 50, genau mit 50, ja. Nicht auf meinen Geburtstag, aber mit 50. Meine Frau, die mehrmals für meine Tochter gehalten wurde, muss ich sehr alt ausschauen, ja, wenn das meine Tochter wäre. Meine Frau hat das auch erlebt, sie ist ein halbes Jahr jünger als ich, ja. Wenn wir aufwachen, wie heute, wir können uns verständigen durch ein Wort. Ich sage Husten, das ist mein Problem am Moment. Ich könnte genau sagen Tennisellenbogen oder Rücken. Und sie sagte entweder Augen oder sie sagte Hüfte. Jeden Tag ist es ein wandelndes Schmerzen bei den Frauen. Die Männer meinen, es ist ein beständiger Schmerz, ja? Das ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern, ja? Aber das ist die Schmerzensalter. Wir lernen, dass wir vergänglich sind, dass wir nicht immer hier auf Erde bleiben werden. Und er weckt eine Sehnsucht nach Gottes Reich. Ich komme nicht zu Glauben, weil ich wollte in Himmelreich. Das bedeutet mir absolut gar nichts, als ich zum Glauben kam. Ich komme zum Glauben, weil ich die Wahrheit, die Liebe, die Gerechtigkeit, alles in Christus gefunden habe. Jetzt, dass ich die Schwabenalter überschritten habe, die Schmerzensalter, jetzt wird das mir immer wichtiger sein. Dann was für einen Auftrag haben wir Alten, wenn Samuel zentrale Rollen kommen in seiner Altertum? Viel, seine wichtigste Sache, die Einsalbung Saul, die Einsalbung von David und so weiter. Mose fing an mit 80, ein großer Knecht Gottes. Trotz aller seiner Schwäche, das sollen wir aus das lernen. Ruhestand ist kein Ort für uns Christen. Uns Christen haben nur Ruhe im Himmel. Wir haben einen Auftrag, bis wir sterben. Und dieser Auftrag ist mit den Gaben und Ungaben, die wir haben. Ungaben können auch was Positives sein, dass wir weiter die Liebe Jesu leben, dass Menschen das merken. Es muss nicht jeder sein flammender Prediger, gar nicht. Und dass wir lernen, weiter zu sagen, wann wir die Möglichkeit haben, mit Gebet vorbereitet. Jeder von uns ist berufen. Man kann nicht sagen, die nächste Generation. Ich kann mich gut erinnern, als Baseballspiele. Ich war der Werfer und das Spiel war 0-0. Ich habe denen, die haben keins gegen mich geschaffen. Das ist das Beste, was man machen kann. Und ich habe gesagt, so die beste Schlage. Ich habe gesagt, jetzt müsst ihr den Spiel für mich 1-0 gewinnen. Und die gucken mich an und sagten, du Jaffin, du bist so gut wie wir alle beim Schlagen. Warum gewinnst du das nicht selbst? Und das habe ich dann getan. Aber das ist eine sehr interessante, wir haben 1-0 gewonnen. Aber das ist eine Aussage an die Ältere unter uns. Es geht nicht um die nächste Generation, es geht um euch. Viel die zentrale Gestalten in der Bibel fangen an, groß zu sein in Gottes Augen, in ihrem Alter. Es geht nicht um die jüngere Generation, die Mittelgeneration in erster Linie. Es geht zuerst um euch. Auch euer Weg zu diesen beiden Generationen. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Es wird anscheinend ein geerbter Amt, Richtertum, was eigentlich nicht Gottes Wille ist. Denn was passiert ständig? Dort die ganze Richter geschehen. Charismatische Gestalt, charismatisch im biblischen Sinne bitte, charismatische Gestalten, Gideon und Jephthä und Simson und so weiter, werden gerufen sein, aber nicht ihre Kinder. Was hat Wilhelm Busch gesagt? Über Gott kennt seine Kinder, aber nicht seine Enkelkinder. Das ist eine sehr kluge Aussage. Wir haben Dynastien von Pfarrer in der evangelischen Kirche. In dieser Hinsicht hat die katholische Kirche es besser. Biblische. Katholische Kirche ist nicht immer unbiblisch. Diese Auffassung, alles was Luther tut, ist biblisch und alles was die katholische Kirche tut, ist unbiblisch, ist Unsinn. Es gibt manche Dinge in der katholischen Kirche, zum Beispiel Fasten, die absolut biblisch sind. Und Luthers Nicht-Fasten ist absolut nicht biblisch. Darüber habe ich viel geschrieben, das ist nicht meine Themen. Heute faste ich nicht, ich esse gut. Wir haben Lammgulasch heute zum Mittagessen. Ja. Er setzte seinen Söhne als Richter über Israel ein. Samuel ist auch nicht ohne Schuld und auch nicht ohne eigene Wege. Auch wenn er für das ganze Volk sagt, habe ich Geschenke genommen, habe ich recht gebeugt, in alle diese Sinne sehr richtig. Aber Samuel ist auch nicht Jesus. So große Gestalt wie er ist, er hat auch seine Problematik. Seine Söhne einsetzen. Und wo sind sie eingesetzt? In Beersheba. Der einzige wichtige Ort Israel, welcher Jesus nicht erreicht hat. Jesus ging von Norden bis Süden, landet in Jerusalem. Beersheba ist südlich davon. Das bedeutet im äußersten Ende. Das ist nicht der geeignete Ort für einen Richter über Israel zu richten. Am extremen Ende von Israel. Abseits. Und diese Söhne sind auch abseits. Das ist nicht nur eine physikalische Abseits, ein geografischer Abseits, sondern auch ein geistlicher Abseits. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wege, sondern suchten ihre Vorteile, nahmen Geschenke und beugte das Recht. Samuel tut er nichts dagegen. In dieser Hinsicht nicht besser als Eli. Er hat ihn eingesetzt als sein Nachfolger, was total unbiblisch ist im Richteramt. Denn das ist ein charismatisches Amt, die von Gott kommt. Und dann seine Söhne wandeln gerade in die Wege wie Elis Söhne. Gerade in die Wege, die Samuel nicht wandelt, nahm ihr Vorteil, nahm Geschenke und beugte das Recht. Und Samuel tut nichts. Hier sehen wir auch die große Grenze an die große Samuel. Wir werden es nochmal sehen, wenn es geht um eine Einzusalben als der neue König Israel. Wo nur der Herr im Herzen sieht und Samuel ganz falsche Wege geht. Wenn Samuel diese Problematik hat, dann können wir annehmen, dass wir noch viel größere Problematik haben. Denn keiner von uns ist auf dem Niveau von Samuel, keiner in diesem Raum. Das entblößt uns. In wie viel suchen wir in einer Art oder andere unsere eigene Recht, unsere eigene Wege, auch für unsere Kinder. So hat mir ein bekannter Notar, ein überzeugter Christ, ein richtiger Glaubensmann mir gesagt, die schlimmste Streit um die Erbe sind von überzeugten Christen. Das ist beschämend. Beschämend. Denn was ist Jesu Erbe? 7 letzte Worte. Das ist dein Mutter, das ist dein Sohn. Er bindet in sich die Menschen, die ihn am meisten liebt und die er am meisten liebt. Seine Erbe ist Liebe und nicht Geld. Und die Christen, sagt er, und der weiß viel besser als wir, er ist Notar, sind denen, die am schlimmsten kämpfen um die Erbe, die fleischliche Erbe. Das entblößt uns. Gottes Wort ist da, uns zu entblößen, wie ein Schwert, dass wir zurück zu ihm kommen und dass wir lernen, gehorsam zu werden. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das lernen wir von einem Kind. Samuel. Da versammelt sich alle Älteste Israel und kommen nach Ramah zu Samuel. Hier geht es um die Einheit des Volkes. Seine Söhne, nicht nur beugen das Recht, nehmen Geschenke und so weiter, sondern sind abseits, physikalisch und geistlich abseits. Jetzt sehen wir die Zwiespalt. Ein Richteramt, die erblich ist und deswegen gegen Gottes Wille, oder ein Königamt, die auch gegen Gottes Wille, zwischen zwei Übel. Liebe Brüder und Schwestern, das ist häufig in unser Leben, dass wir zwischen zwei Übel wählen müssen. Wissen Sie, wir haben Menschen, die so fromm und so selbstfromm sind, dass sie glauben, dass Lügen das Schlimmste ist. Und wenn ich im Dritten Reich hier versteckt wäre und die SS kommt, und dann, um zu zeigen, wie fromm sie sind und wie ehrlich sie sind, und die fragen, haben Sie einen Juden? Ach, selbstverständlich, der Pfarrer Jaffin ist da im Keller, ja? Wir wollen nicht lügen, wir werden die Wahrheit sagen, reine Quatsch und Sünde. Lotlüge ist zutiefst biblisch. Was tun die Hebammer zum Beispiel? Sie lügen. Sie lügen um das Leben. Leben ist das höchste Gut. Sie sind zwischen zwei Übel. Ich sage nicht, dass Lügen was Gutes. Bitte verstehen Sie mich richtig. Sie haben eine Wahl zwischen zwei Übel. Lügen oder Tod. Und was ist die geringe Übel? Lügen, wenn es geht um Leben. Das steht dort. Das ist häufig in der Bibel. Und wir sind öfters konfrontiert. Bitte seien Sie nicht so fromm, weil diese Frömmigkeit ist übel. Ich bin so der Fromme und ich habe nie gelogen und ich sage immer die Wahrheit. Quatsch! Sie sind Sündige wie ich und Sie haben öfters Ihr Wege gegangen. Sie haben öfters den Recht Gottes gebeugt und wenn Sie Ihr eigenes Teil gesucht haben, in Ihr Geschäft, in Ihr Ehe, lassen wir ehrlich mit uns selbst sein. Und wir sind öfters, weil wir sündige Menschen sind, konfrontiert zwischen zwei Übeln. Und wenn wir konfrontiert zwischen zwei Übel, weil wir sündige Menschen sind, wir wählen die geringe Übel. Und die geringe Übel würde ich hoffen, da vielleicht manche meine Feinde würden sagen, liebe Jaffin, da ausliefern zu der SS, ja? Ja, da kann man es so oder so sehen, ja? Was die geringe und die schwere Übel ist. Aber wir öfter sind in einer Lage, nicht eine Wahl zwischen richtig und falsch, sondern zwischen zwei falsche Wege. Zwischen zwei Übel. Weil wir sündige Menschen sind, weil wir diese Wege. Ich habe erlebt in St. Gallen. Haben wir jemanden hier von St. Gallen? Das habe ich nie im Leben, nur in St. Gallen haben das erlebt. Ich ging eine Irrfahrt in St. Gallen, ich sollte da sprechen. Und ich kam in die Lage, ich könnte nicht glauben, aber es ist wahr, wo ich die Wahl hatte, entweder eine Einbahnstraße in die falsche Richtung auszugeben, gehen oder gar nicht weiterzukommen. Ich war in die Lage gestellt, ich komme auf eine, das ist eine sehr praktische Sache, ja. Ich komme auf eine, ich komme nicht spät, ich gehe immer weit voraus, so dass wenn ich mich verirren beim Fahrt, was häufig der Fall war, ich habe keine Orientierung, nur mit der Bibel, nicht mit dem Auto. Ich komme in die Lage da, wo ich wirklich, gibt eine Stelle, ich könnte es nicht wiederfinden, weil ich keine Orientierung habe, wo ich komme auf eine Straße und die Straße war eine Straße, die nicht weiterführt. Und die einzige Möglichkeit war, eine Einbahnstraße in die falsche Richtung zu fahren. Zwischen zwei Übel gestellt. Ich weiß nicht, die Schweizer sind ein sehr kluges Volk und in Verkehrssache ist alles sicher geregelt, wie sie mich in so einer Lage gestellt. Ich habe zweimal das angeschaut und dann habe ich gewartet. Und da war niemand auf die Straße. Ja?
Sie können das umgehen. Wissen Sie wie?
Wie?
Sie rückwärts in der Einbahn fahren.
Ah, ja, ja, das ist ein schlauer Christ. Ja, 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 ein schlauer Christ. Aber wissen Sie, was ich getan habe? Ich wartete, bis niemand auf die Straße und ich ging im 5. Gang mit Vollgeschwindigkeit der Einbahnstraße in die falsche Richtung, dass ich schnell durchkomme, dass niemand das sieht. Ja? Aber ich habe sehr geschwitzt. Ja? Aber so kann es im Leben sein, dass wir eine Wahl zwischen zwei Übel haben. Das war kein Gut. weil wir sündige Menschen sind. Und Samuel und Israel sind in dieser komischen Lage. Samuel hat seine Söhne, die nicht gut sind, eingesetzt als Richter und er tut nichts dagegen. Die Problem Eli, die gehen weiter. Ein Richteramt, die ein charismatisches Amt, das bedeutet, Gott wählt denen. Gegen Gottes Wille in dieser Art. Und dann gibt die andere Übel, ist ein König, dass Israel wie die Heidenvölker einen König haben und Gott will keinen König. Und Samuel weiß das und das läuft durch das ganze Alte Testament. Zwischen zwei Übel gesetzt. So ist das, so kann es sein im Leben. Da versammelt sich alle Älteste Israel. Israel ist eine Einheit und kommen nach Ramas zu Samuel und sprachen zu ihm, siehe, der Seher, der Ohrdeutung der Prophet, der Seher. Siehe, du bist alt geworden, deine Söhne wandeln nicht in deine Wegen. Die sagen die Wahrheit. Keine schönen Worte. Diese schönen Worte, das ist ein übler Weg. Immer mit schönen, richtigen, geschliffenen Worten. Luther redet Deutsch. Er macht große Fehler, aber er redet Deutsch. Sie verstehen das, auch die Schweizer verstehen, was das ist, Deutsch zu reden. Ja, ja, okay. Sie verstehen den Ausdruck, ja? Weil mein Deutsch ist auch kein Deutsch, nicht? Aber Ihr Deutsch ist viel besser als mein. So setzte nun ein König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Richten. Richte, das bedeutet an der Stelle der Richteramt gegen deine Kinder, gegen ein erbliches Richteramt, die Gott nicht will, aber ein König, der sein sollte wie die Heiden. Und das ist genau, was Gott auch nicht will. Samuel hat sich rein manövriert wegen seiner eigenen Schuld in Bezug zu seinen Kindern, dass er die eingesetzt und die nicht richtig sind, in einer Lage, wo nur zwei Übel gibt. Und das kann uns passieren. Und wenn das passiert, müssen wir merken, dass wir schuldig sind. Und da war ich in St. Gallen bestimmt schuldig, denn ich war total auf in Irrfahrt. Ich könnte den Weg nicht richtig finden. Und da habe ich die richtige Antwort gekriegt, eine auswegslose Möglichkeit, ja? So ist das. Wenn Sie konfrontiert bei so einem Problem, wo Sie so zwei Übel für sich sehen, Sie wählen die wenige Übel und Sie beten dafür, aber Sie wissen, Sie müssen hier nachdenken, wie komme ich in so eine Lage? Was habe ich getan? Und das ist, was Samuel hier getan hat, dass ich in so eine Lage geworden bin. Das ist ein Fingerzeichen Gottes. Das missfiel Samuel. Ja, er muss sich selbst auch missfielen. Dass sie sagen, gib uns einen König, der uns richte. Aber dann Samuel tut das Einzige, was man tun kann. Wenn man weiß, dass man selbst schuldig ist und wenn man weiß, dass die Antwort genauso schuldig ist, er betet. Er geht zu der gerecht ist, zu der lebendige Gott der Liebe. Er betet. Und das ist immer, was Samuel tut. Ich kann euch sagen, ich erlebe Unwahrscheinliches durch Gebet. Ich habe ständig Wunderheilungen. Ich bin alles anders als ein Schwärmer und ein Wundersüchtiger. Ständig erlebt durch Gebet. Und wissen Sie warum? Weil ich kleingläubig bin. Ja, das muss die Sache beinahmen. Gott zeigt mir ständig die Macht des Gebet, weil ich innerlich öfters glaube nicht an die Vollmacht des Gebet. So geht Gott mit uns um, mit seinen Knechten. Die letzte Wunde, die ich erlebe. Selbstverständlich glauben Sie, dass keiner von Ihnen kleingläubig ist manchmal. Sind Sie immer gläubig? Sind Sie immer dabei mit der Bibel in der Hand und nur an Gott denken und an die Nächsten lieben? Reden Sie ehrlich. Wir sind nicht da, Superhelden da vorzustellen. Wer hat uns die beste Beispiel dafür? Dietrich Bonhoeffer. Wer kennt das Gebet, wer bin ich? Bitte Hände zeigen, das soll jeder. Das ist die wichtigste Gebet unserer Jahrhundert. Noch wichtiger als von guten Mächten, die ein großartiges Gebet ist. Bonhoeffer sagt, schau die Menschen, die schauen mich an, was für ein Held, wie stark ich bin. Und er sagt, inniglich bin ich feig, ich lebe in Angst. Er sagt die Wahrheit. Wir sind hier, die Wahrheit zu sagen. Nicht uns darzustellen, als ob wir Jesus Christus sind. Das ist ein Riesenproblem bei Pfarrer und Glaubensmenschen. Man geht immer, so, ich kenne einen Pfarrer, der so, so ging dort der Ort, wirklich so buchstäblich, ich habe ihn erlebt. Der ging dort der Ort, als ob der nur mit den Engeln geredet, die ganze Zeit, ja? Wir sind da, die Wahrheit zu sagen, ehrlich mit uns selbst. Eines sagte mir, als ich wegging von Mamsheim, Herr Pfarrer, das Wichtige, und ein sehr frommer Mann, das Wichtige an Sie, jeder hat gewusst, Sie sind ein Mensch wie wir. Und deswegen war Ihr Glauben glaubwürdig. Jeder hat gewusst, Sie sind kein Engel. Wer ein Dackel besitzt, kann kein Engel sein. Das kann ich euch sagen. Wie der Herr, wie der Hund, ja? Sagte mal ein Leider, und mein Dackel hat viel Gemeindeglieder gebissen, ja? Und wissen Sie, warum er gebissen hat? Weil er klug war. Warum? Er hat gerochen, wer gläubig ist. Und die Christen vergeben, nicht wahr? Er hat nie ein Heide gebissen. Dann werde ich umgebracht sein. Christen vergeben. Der war ein ganz kluger, war ein ganz kluger Hund. Das missfiel Samuel, dass er sagt, und Samuel betet zum Herrn. Meine letzte Wunde, die ich erlebt mit Gebet, ist unwahrscheinlich eine ganze Reihe von Heilungswunden, wo die Menschen, erst fing es an mit meiner eigenen Gehirnhautblutung. Aber das Neueste, was passiert ist, ich bete ständig und ich rufe ihn an, ein Freund von mir, seine Frau, hat eine Metastase in Leber, das bedeutet, sie ist totgeweiht. Und das war gar nicht gesehen. 2/3 der Leber war befallen. Und sie ging zu einer ungeheuerlich schwierigen Operation. Und ich war ständig am Telefon, das war weit weg, mit denen zu beten. Und die letzte Nachricht kam, ihre Blutwerte sind total normal. Unwahrscheinlich. Die Ärzte sagen, sowas haben sie in der medizinischen Geschichte nie erlebt sein. Weil ich kleingläubig bin, erlebe ich Wunder. Der Herr will mir zeigen, Jaffin, du denkst zu sehr mit deinem Verstand. Auch wenn du glaubst nicht genug, vertrau mich ganz und gar. Und ich erlebe ständig diese, da kommt natürlich die logische falsche Schlussfolgerung. Jaffin soll immer kleingläubig bleiben und dann erlebt er immer Wunder. Das ist nicht die richtige Schlussfolgerung. Ja, das ist die Gefahr und sowas. Aber lassen wir ehrlich, die Rufse Ehrlichkeit, die Balken aus unseren eigenen Augen entfernen, vor wir die Splitter bei den Nächsten. Einmal habe ich abgekündigt, die Balkon aus unseren eigenen Augen zuerst rausholen. Der Balkon, und das war, ist wahr, so groß ist das. Der Rufse Ehrlichkeit, das habe ich von Luther gelernt, ehrlich, offen. Ich bin ein sehr problematischer und schwacher Mensch, aber ehrlich bin ich schon. Der Herr aber sprach zu Samuel, schau mal Gottes Rat. Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein sollte. Ein merkwürdiger Rat. Du sollst tun, was das Volk will, und das Volk will das Falsche, in wen sie einen König haben will, anstelle von Gott, anstelle von sich selbst, sagt Gott. Warum sagt Gott das? Weil er wird aus die Sünde und Fehler dieses Volkes das Richtige tun. Das ist nicht ein Ruf zur Sünde. Das ist ein Ruf zur Erkenntnis, die wunderbare Wege Gottes. Denn schauen Sie die großen Gestalten in die Bibel. Die sind kein sehr rühmliche Typen. David, Ehebruch und Mord. Mose, Totschläge. Maria Magdalena, 7 böse Geister geplagt, das bedeutet Hure. Das hat Cranach und Grunwald sehr genau gewusst, als sie die malte. Saulus, Mörder auf den Weg, Massenmörder zu sein. Saulus, Paulus. Aus die schlimmsten und schwersten Typen kommt Gott öfters an Ziel. Schauen Sie Schindler. Aus die schwersten und sündigsten Typen kommt Gott öfters an Ziel. Das bedeutet nicht Sünde suchen, wie Dostoevsky sagt. Heilige und Sündige, nein. Lest man nur die Bergpredigt und merkt, was Gott von uns haben will, und dann merkt, wie Sündige wir alle sind, dass wir alle Pharisäer, dass wir alle Ehebrecher und Mörder im Geist sind, in Gottes Augen. Aber das zeigt die unbegrenzte Möglichkeit unseres Herrn, dass er doch eine, wie ich, wie Paulus das sagte, der Schlimmste, der Niedrigste, der die Gemeinde ausrütten will, dass er aus dieser Paulus der größte Missionar macht. Ich spezialisiere mit Mörder. Ich gehe jedes Jahr unter Mörder im Schwarzen Kreuz. Und da sind ein paar richtige Verkündiger geworden. Denn die Mörder sind viel leichter zu gewinnen als die Spießbürger, die glauben, dass sie eine saubere Weste haben. Denn die Mörder wissen, wie tief sie gefallen sind. Und wie ein Herrn. So sind wir alle. Wer je gehasst hat, ist ein Mörder in Gottes Augen. Und wir leben aus Gnade, nicht aus unserer großen Frömmigkeit, sondern aus sein großes Tun. Und das soll niemals vergessen werden. Und das ist nicht ein Ruf, unfromm zu sein. Das ist ein Ruf zu Gehorsam. Aber Gehorsam in Erkenntnis, wie es wirklich mit uns ist, total abhängig auf sein Gnade. Ist das richtig oder falsch? Ja, es ist so biblisch wie möglich. Schauen Sie die zentrale Gestalten in die Bibel. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tag an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und andere Götter gedient haben. Ein historischer Blick, biblische Predigt, ist immer historischer Blick, weil das ist der Herr der Geschichte, Yahweh, der seiende, wirkende Gott der Geschichte, immer. Und wie ging es bei der Christenheit? Die Erbsünde wiederholt sich in die Urgemeinde. Saphira und Ananias. Ananias, nicht Ananias, habe ich immer Ananias gesagt. Saphira und Ananias, ja? Die Erbsünde wiederholt sich, ja? Und es geht durch unsere ganze Kirchengeschichte. Ihr Lehrer wimmeln in das ganze Alte und Neue Testament. Säkularisierung. Gott zu schaffen, nach wie wir ihn haben wollen. Die Püpplein in die Krippe, das ist heute der Gott, ja? Dass wir über ihn herrschen. Trotz die Fehler Israel und unsere eigenen Fehler, die noch schlimmer als Israel, weil wir keine Binde über die Augen haben als Christen, wird Gott ans Ziel kommen. Er wird ans Ziel kommen, mit uns persönlich und mit beide Bunde wird er ans Ziel kommen, trotz unserer Schwäche, nicht wegen unserer großen Leistung, nicht wegen unserer Werke oder unserer Geistesgabe, sondern wegen sein Kreuz und dass wir leben aus Vergebung. Gottes Wort ist ein Ruf zu Buße. Und Buße bedeutet nicht so. Buße bedeutet Freude. Franz von Assisi, der Inbegriff, ein wahrer Christ, hat gesagt, ich kenne nur ein Predigt, das ist Buße. Und deswegen bin ich freudevoll. Weil ich kann meine ganze Schuld, meine ganze Not dem Herrn übergeben. Und dann bin ich frei. Und dann bekomme ich neue Kraft. Und dann kann er durch mich wirken. Um das geht es. So gehorcht nun ihre Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs. 5. Mose 17, 14 bis 20 ist das Königsrecht. Aber hier ist ein zusätzlicher Königsrecht. Mit einer Härte, sondergleichen. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihnen ein König forderte. Samuel sagt alles. Nichts zu reden, wenn man reden sollte, ist genauso große Sünde, als zu reden Unwahrheit. Das Schweigende im Lande gefällt mir nicht, diese Aussage. Es gibt eine Zeit zu reden und es gibt eine Zeit zu schweigen. Im Pietismus gibt die Auffassung in Württemberg, es ist die lieblingste Satz, reden ist Silber und schweigen ist Gold. Das ist falsch. Und wir Juden haben genau das Gegenteil. Schweigen ist Silber und Reden ist Gold. Denn ein Jude hört nie auf zu reden. Das merken Sie an mich. Ja? Das ist auch falsch. Es gibt eine Zeit zu reden und eine Zeit zu schweigen. Ich sage euch was. Die Menschen, die die Gabe des Reden haben, vielleicht habe ich ein bisschen davon, wir stehen in Gefahr durch das Wort. Dass wir zu weit gehen, dass wir verletzen, wenn wir nicht verletzen wollen, dass wir in die Aufregung Dinge sagen und tun, die wir nicht sagen und tun wollen. Das hat Luther getan, das hat Augustin getan, das hat Petrus und Paulus und so weiter. Die sind die Eiferer. Es gibt aber eine Gefahr der Schweigsamen, denen, die gut zuhören können. Und das brauchen wir Juden vor allem. Wenn wir alle reden auf einmal, da brauche ich eine Frau, der zuhört. Ja, wenn sie auch gleichzeitig immer redet, geht es nicht so gut. Ja, die Schweigende haben auch in ihr große Gaben, ihr große Problematik. Das ist psychologisch immer der Fall. Unsere große Gaben tragen unser größtes Problem, dass sie nicht reden, wenn sie reden müssen. So war das im Dritten Reich zum Beispiel, am Anfang, wenn man was tun könnte. Die Kirchen sind geschwiegen. Wenn beide Kirchen deutliche Standpunkt genommen hätten, würde das nie passieren könnte, was Hitler vorhat. Und das war so deutlich, das sind alle Juden. Jesus ist Jude, fleischliche Jude. Seine Mutter ist Jüdin, nicht wahr? Und Petrus und Paulus und Maria und Johannes, warum haben die Kirchen nicht geredet? Die müssen reden. Und deswegen sind die Kirchen leer heute. Das wird das Königsrecht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen, seine Gespanne, und die sie für seinen Wagen herlaufen, und so Hauptleute über 1050, dass sie ihn seinen Acker bearbeiten, seine Ernte einsammeln, und dass sie seine Kriegswaffen machen, und was zu seinen Wagen tut. Das bedeutet, sie hören auf, eure Söhne zu sein, sie dienen dem König. Ist das, was die wollen von den Kindern?
Aber das spricht auch ein bisschen die Problem Samuel an. Gesundheit, denn Samuel hat seine
Söhne eingesetzt in seinem Sinne, aber nicht im Gottes Sinne und tut nichts dagegen. Das ist zwiespältig, sagen wir. Oder er tötet, erst kommt die Söhne, dann kommt, bitte gewinnen Sie nicht den Eindruck, dass das ein Macho-Glaube ist, das Alte Testament, wo die Männer die Macht haben. Selbstverständlich, das Glaube ist getragen von den Männern. Die Männer sitzen unten in der Synagoge heute, die Frauen oben, bedeckt, dass die Männer den nicht anschauen. Wir stehen in Talmud, sondern an Gottes Wort denken. Wir Männer haben Vollmacht in die Synagoge, auch im Tempel. Aber ein Machtwechsel findet statt. Wissen Sie wann? Wenn wir nach Hause gehen. Wir gehen über die Schwelle, die Türe geht ab. Isaac, putz deine Schuhe. Isaac, schau, dass dein Hemd in Ordnung ist. Isaac, deck den Tisch. Und dann ist die Frau Königin zu Hause. Der Mann hört und die Frau befehlt. Und deswegen bleiben die Juden so lange in der Synagoge, die Männer. Ja. Ja, ja. Das ist so. Ja, ja. Eine eure Töchter wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen, eure beste Acker. Erst kommt die Buben, dann kommt die Töchter, dann kommt die Acker, Besitz, Ecke und Weinberge und Ölgarten wird er nehmen und seine Großen geben. Dazu von eure Kornfelder und Weinberge. Wir kennen Nabuks Weinberg, wir kennen diese Geschichte, wie das wird mit der Lia. Bergen wird und den Zehnten nehmen und seine Kämmerer und Großen geben, eure Knechte und Mächte und eure beste Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Und von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habe, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Harte Worte. Der König wird alles verlangen. Und ihr werdet Knechte sein. Aber das Volk weigert sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Sie wissen, dass Samuel redlich ist. Und das, was er sagt, die Wahrheit ist. Nicht wie seine Söhne. Und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein. Was ist hier im Dritten Reich passiert? Genau das Gleiche. Wir wollen einen Herrscher haben. Und dieser Herrscher hat alles genommen. Die Söhne, die Töchter, das Besitz, die bis zum Kirchenglocken hinein, alles genommen und missbraucht gegen das Volk. Die beste Werte des deutschen Volkes, die Fähigkeit miteinander zu arbeiten, was wir Juden nie gelernt haben, miteinander zu arbeiten, so ein gemeinsames Ziel in Gerechtigkeit. Er hat alle diese Werte kaputt gemacht, so dass die junge Generation an diese Werte nicht mehr glaubt, weil Hitler die missbraucht hat. Das ist das Schlimmste. Wir wollen einen König haben, nicht Gott. Und wie wenige Christen blieben Jesus treu als König, wie der Pfarrer, der meine Frau und ich traute 1961. Ein richtiger Pfarrer. Er ging dem Ort, durch dem Ort. Heil Jesus, hat er seine Hand aufgehoben. Heil Jesus, hat er jeder gegrüßt. Der ist mein König. Und er landete natürlich in Dachau und überlebte. Das war ein richtiger Christ. Aber wie beschämend haben wir uns versagt. Wie Israel, wir sind nicht besser. Dieser Thema König und jetzt der Antichrist wird kommen. Und wie viel Knie werden beugen ihn. Wir müssen endlich lernen. Eines, was mein Volk Israel gelernt hat, ist dagegen zu sein. Was in Russland passiert ist. Wer hat die Sowjetunion kaputt gemacht? Erstmal ihr eigenes System. Gott hat sie kaputt gemacht. Aber wer waren die Hauptleute in Widerstand? Schauen Sie die an, sind 80% Juden. Es gab Solzhenitsyn und andere. Die großen Kämpfer gegen diesen Totalitarismus waren Juden, weil wir beugen uns nicht mehr weltliche Unrecht. Und wir Christen müssen lernen, das, was Widerstand bedeutet, gegen den Strom zu kämpfen. Und das lernen wir, der Herr lernt uns das. Denn niemand geht mehr in die Kirche, um den neuen Hut zu zeigen, wie im alten Seite. Ja, niemand tut das mehr. Gerade, dass man in die Kirche geht in sich, ist gegen den Strom heute. Nicht wahr? Ich habe was sehr beschämend erlebt. In letzter Woche, wir gingen zu einem Konzert. Eine Dame hat das von Lieder mit Laute, sehr schön, von Monteverdi bis Bach. Und sie hat sich entschuldigt, dass so viele religiöse Lieder dabei waren. Ich bin fast aufgestanden, um zu protestieren. Und ich wollte bei einem Ausgang was sagen, weil ich sage was, das merken Sie. Aber der Zeitungsmensch war bei ihr, meine Frau wollte auch was sagen. Aber so weit sind wir gekommen. Man muss sich entschuldigen für seine Glaube. Wie Viktor Frankl sagt, keiner hat Scham mehr über sein sexuelles Leben, aber Scham hat man über sein Glaubensleben. Das hat Viktor Frankl in die Tiefe verstanden. Scham nicht mehr über Sex, das ist alles gesprochen. Kein Scham über alles, aber Scham über seine Glaube. Gott zwingt uns, in dieser Lage zu sein, dass wir lernen Mut für den Endkampf, für seinen Sieg. Dass wir auch, aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, sie sprachen nein, sondern ein König sollte über uns sein. Dass wir auch sein wie alle Heiden. Denken Sie, was das ist. Wir wollen unsere Erwählung aufgeben. Wir wollen wie die Welt sein. Und wie viele Christen tun das? Auch in Kirchen. In kirchlichen Kreisen. Alles ist erlaubt. Wir wollen wie die Welt sein. Wie viele Pfarrer sind dort Ehebruch? Das ist ein sehr großes Problem in unseren Kirchen. Oder Pfarrer, die vor die Ehe geschlechtlich leben im Pfarrhaus. Vor der Ehe. Und sogar homosexuell, diese Themen, was ein Gräuel ist in Gottes Augen. Das schleicht tief in unsere kirchliche Kreisen hinein. Endzeitliche Kirche, Babylon Hoher. Dass wir auch seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und für uns der Aussieher und unser Kriege führen. Wir wollen Macht. Wir wollen Macht unter ihn. Wir wollen Sicherheit. Und wer ist der Macht? Und wer geht für den Krieg voraus? Der heilige Gott, das ist heiliger Krieg in Israel. Und die wollen das vermenschlicht. Und so haben wir Jesus vermenschlicht. Die gute, nette Püpplein in die Krippe. Der liebe, nette Jesulein. Und der Richtende, der allmächtige Gott, von denen will wenige hören. Und wehe der Pfarrer, der das predigt. Ich kann Bücher darüber schreiben. Da Samuel alle Worte des Volks gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren. Er ist ein guter Mann, er könne das alles hören. Ah, ich werde den links und rechts unterbrochen mit diesem Geschwätz, was die da bringen. Der ist ein guter Mann, er hört. Nicht nur er redet alles, was zu sagen, sondern er hört alles. Er lässt das ganze Schmutz raus. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche ihre Stimme und mach ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern, Israel geht hin, ein jeder in seine Stadt, genau wie am Ende der Richterbuch. Jeder für sich, jeder in seine Stadt. Geteilte Wege. Schauen wir ab Kapitel 9. Wir machen das, heute Abend machen wir weiter von Kapitel 9 und dann zu Kapitel 12. Samuel salbt Saul zum König. Israel geht total ihre Wege. Und Gott macht diese Wege recht. Schauen Sie, wo das so deutlich kommt bei Saulus. Zu welcher Straße geht Saulus, wo er dann getauft wird? Zu der geraden Straße. Seine ungerade Wege wird gerade gemacht werden. Und das ist, wie der Herr auf uns wirkt. Durch sein Wort. Unsere ungerade Wege gerade zu machen. Weil wenn wir alle gerade Wege gehen und wir alle so fromm sind, dann sind wir alle wie die Engel. So sind wir nicht. Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan einen Tag, bevor Saul kam und sagte, Saul sucht seine Eselein. Nebenan, das ist ein sehr interessantes Thema, die durch die ganze Bibel geht. Ich habe auch ein Gebet, ein Esel. Ich wollte das heute anfangen. Meine Frau sagt, die werden das nicht verstehen, wenn sie sagen, ein Gebet, eine. Wer hat was dagegen? Ein Gebet eines Esels. Ist das was Schlimmes, wenn der Esel betet? Aber Billions Esel hat nicht nur gebetet, sondern hat die Wahrheit gesagt. Warum soll nicht ein Esel beten können, ja? Ein sehr interessantes Thema. Der Esel wird gebunden und er wird ein weinbeschmierten Kleid haben. 1. Mose 49 über Juda, das Held für die Heiden. Vordeutung vom Palmsonntag und Kreuz. Und das geht weiter hier mit dieser Eselin, die verlorene Eselin. Zacharia 9,9. Diese Aussage über die zwei Esel. Und Jesus ritt zwei Esel. Warum zwei? Er braucht nur an eins sitzen. Doppelung zu betonen, ein neues Königtum. Ein absolutes Königtum. Und eine, die nie geritten wird, weil das ist was total neu. Die Königreich Jesu. Aber das ist ein Gesamtthema. Das geht hier mit dem ersten König Saul. Er sucht sein verlorenes Esel. Und aber der Herr hat der Samuel das Ohr aufgetan einen Tag bevor Saul kam, der sucht seinen Esel, und gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin. Interessante Aussage. Das wird wiederholt, denn das ist eine der kleinsten, wenn nicht die kleinste von allen Stämme Israel. Das bedeutet unbedeutungsvoll. Den sollst du zu den Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Philisterhand. Das bedeutet, die Philisterproblem, Samuel ist nicht endgültig gelöst. Die kommt weiter. Das bedeutet, Gott wird auch positiv durch diese falsche Entscheidung Israel tun. Und Samuel soll Gott gehorchen. Und das tut er immer. Auch wenn er weiß, wie Gott ihn sagt, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber Gott macht aus unseren falschen Wegen das Richtige. Wenn wir die falschen Wege erkennen und wir erlauben ihn, das richtig zu machen. Das bedeutet Buße tun. Erkennen, bekennen und Übergabe unserer Schuld. Und das ist eine der schrecklichsten Erfahrungen, die ich gehabt habe. Meine Frau sagt, David, du bist ein wandelnder, schlechter Gewissen in Deutschland. Ich bin hier seit wie lang? Seit 1961 und ich verkündige seit dem Anfang der 70er Jahre. In dieser ganzen Zeit sind weniger als 10 Menschen zu mir gekommen, über ihre Schuld im Dritten Reich was zu sagen. Wissen Sie, wie viele Lokfahrer gab bis Auschwitz? Und die Konzentrationslager, Zehntausende. Wissen Sie, wie viel beschäftigt waren in Konzentrationslager in dieser Konzentration? 100.000. Wissen Sie, wie viele Ärzte dabei waren, wie Dr. Mengele, der Todesengel zum Leben oder zum Tod, als ob der letzte Gericht spricht? Und wie viele haben mitgemacht in den Ruf zu, dieser verrückte Ruf, nachdem der Armee, der Hauptarmee kaputt geht in Stalingrad, wo der Kriegsende war, der Ruf zu totalen Krieg? Und weniger als 10 Leute sind zu mir gekommen, als Jude und als Christ, als Pfarrer, um Vergebung, um die Wahrheit zu sagen. Das ist ein nicht bußfertiges Volk und deswegen keine Erweckung. Ich höre immer wieder, wie viel wir die Juden geliebt und geholfen. Wären alle die Juden so geliebt und geholfen, dann das könnte nie passiert haben. Wenige haben den Mut, die Wahrheit zu sagen. Aber ich war zutiefst bewegt. Das war sehr weit weg von hier. Nach einem Vortrag über innere Jesus von Nazareth, König der Juden, kam eine Frau zu mir und sagte, Herr Pfarrer, ich muss mit Ihnen sprechen. Wenn jemand so redet, dann das bedeutet sofort. Ich ging in ein Zimmer mit ihr hinein und sie sagte mir, ich war ein Nazi. Ich habe gedacht, endlich ein Redlicher, der mir die Wahrheit sagt. Nicht wie gut die waren zu den Juden und so weiter, sondern ich war ein Nazi. Meine ganze Familie war Nazis und wir lasen die Stürme. Das schlimmste Hetzsache, was nur die Araber machen, das ist genauso schlimm, aber und Arafat und so weiter, genauso schlimm. Aber die Stürme, diese Karikatur über die Juden als Untermenschen, weil die SS waren selbst Untermenschen in ihrem Benehmen. Und wir waren froh zu hören, als dass so viele Juden vergast waren. Ich habe gedacht, diese Frau hat Mut. Das ist eine richtige Frau, eine redliche. Und dann hat sie gesagt, und jetzt bin ich Christ geworden. Und ich merkte, was für eine schreckliche Sünde das war. Können Sie mich vergeben? Und ich habe meine Hände gehoben und gesagt, Absolution im Namen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, spreche ich dir frei von alle dein Schuld. Und sie weinte wie ein Kind. Diese Frau hat Mut. Und wir müssen Mut lernen. Ein mutloses Christentum ist nicht ein Christentum in Nachfolge Jesus, in Nachfolge Paulus und Luther und so weiter. Als nun Samuel Saul sah, tat ihn der Herr kund. Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Samuel auf Saul zu im Tor. Lesen Sie die Bibel genau. Gerechtigkeit ist in die Tor der Stadt gesprochen. Er wird kein Richter mehr sein, sondern Gericht. Und die Bezug zu Gottes Gerechtigkeit geht jetzt über den König. Und über der Prophet. Im Tor und sprach, sage mir, wo ist hier das Haus des Sees? Er sucht der Prophet. nicht mehr sein Esel. Der Esel ist wichtig, aber der Prophet, glaube ich, ist noch wichtiger. Ja, der Seher. Samuel antwortet Saul, ich bin der Seher. Geh von mir hinauf auf die Höhe. Auf die Höhe, erhoben. Denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh will ich dir das Geleit geben, auf alles, was du auf deinem Herzen hast, will ich dir Antwort geben. Essen. Komisch, kommt uns vor, ja? Wir kriegen auch Lammgulasch in einer Stunde. Essen. Essen ist wichtig in der Bibel. Und wissen Sie warum? Denn Leib, Geist und Seele sind eine biblisch unzertrennliche Einheit. Und Tischgemeinschaft ist ein zentrales Thema der ganzen Bibel, von Melchisedek und Abraham bis zu Jesu mit seiner doppelten Tischgemeinschaft, mit Sünde und Söhne auf einer Seite und mit den Jüngern auf anderer Seite. Für alle Menschen in Vergebung ihrer Sünde und für die Eingeweihte, die ihnen jetzt gehören. Als Mose und die 70 Älteste Gott sah, das musste wirklich was sein. Sie schauen hinauf und sie sehen, wie ein strahlender Saphirteppich steht in der Bibel. Die Herrlichkeit Gottes. Und wie endet diese Perikopen? Und sie aßen. Und man sagt, ja, was soll das tun, aßen? Ja, das Verwirklichen bis ins Leib hinein. Die Bibel ist nicht leibfeindlich. Es ist nicht leibfeindlich. Es steht positiv zu Leib, aber nicht, dass der Leib über uns herrscht. Sondern wir sollen, der Geist soll über das Leib herrschen und der Glaube. Aber Essen, Trinken, Geschlechtigkeit sind positive Werte in die Rahmen, die Gott uns das gegeben hat. Ich wünsche euch auch in einer Stunde einen guten Appetit. Und wenn Sie essen, beten Sie nicht nur vorher, sondern denken Sie, dass Jesus anerkannt wurde von der Emmaus-Jünger, als er ein Tischgebet machte. Denken Sie das. Das Wort, unser Herz brannte und dann durch ein Tischgebet. Denn der Herr ist der Herr auch über unser Leib, nicht nur über unser Geist und Seele. Und Sie werden sehen, im Lauf dieser Geschehen, was für eine Rolle dieses Leib, was Saul besonders zu essen kriegt, nebenan genau was Gott gehört. Das werden Sie sehen. 2. Mose 29 werden Sie sehen, wie das weitergeht. Das ist kein Nebenthema der Bibel. Es geht um die Sache, dass Leib, Geist und Seele ein unzertrennliche biblische Einheit sind. Der Herr hat uns alles gegeben und das alles gehört ihm. Wir glauben an die Auferstehung des Leibes. Nicht die griechische Irrlehre, der Geist geht zu Gott und der Körper wird zerstört. Leib, Geist und Seele, eine unzertrennliche biblische Einheit. Dass Jesus dann am Kreuz erleben muss, Gottes Ferne, im Leib, Geist und Seele. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erlebt das alles. Denn er erlebt Gottes Ferne. Und Gottes Ferne ist Sünde, die Urdeutung von Sünde. Und er trug damit unsere Schuld und Sünde, auch unser Gericht am Kreuz für uns. Amen, wir beten. Ja, Jesus, du bist unser König. Du willst unser König bleiben. Dir gehört Macht, Ehre, Gerechtigkeit, Liebe, Weisheit. Und dir gehört uns. Du bist unser Herr. Und wir sind dein Volk, das Volk des neuen Bundes. In diesem Sinn wollen wir leben, im Leib, im Geist und im Seele, in Gehorsam zu dir, unter dein Herrschaft. Komm und zeig dein Macht, dein Liebe, dein Gerechtigkeit und Weisheit für uns. Zeige uns, Herr, dein Weg und deine Wahrheit, dass wir dir nachfolgen, König. Du bist unser König. Amen.